Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Heute bei uns zu Gast sind der Unternehmer Kevin Schawinski und der Business Angel Jean-Marc Hensch. Sie sprechen über Startups, KI-Regulierung und den Einfluss der Geopolitik. Die Fragen stellen Giuseppe Grazia und ich, Lukas Leutzinger.
Kevin, du hast 2018 die Stellung als Physikprofessor an der ETH Zürich aufgegeben, um ins unsichere und risikoreiche Leben als Startup-Gründer einzutauchen. Wie viel Mut brauchte das?
Ich glaube, das ist keine Frage von Mut. Das ist eine Frage davon, wo sieht man, wo spannende Sachen passieren und wo man etwas bewegen kann. Und ich glaube auch, jetzt natürlich mit Rückblick ist das einfach zu sagen, aber ich glaube, 2018 war das schon klar, dass KI eigentlich die Zukunft ist. Eigentlich schon an der ETH habe ich mehr KI gemacht mit der Astrophysik als Datenquelle, aber eigentlich die Technologie war viel spannender. Wir haben die Möglichkeiten gesehen und dann gesagt, damit da kann man und muss man was aufbauen.
Du bist CEO von Modulos. Was macht ihr genau?
Wir bauen eine Software, die es ermöglicht, die eigene KI-Software in Firmen so aufzubauen, dass sie rechtskonform ist, dass sie ethisch ist und dass man sie erfolgreich in verschiedenen Märkten einführen und operieren kann, wo es jetzt immer mehr Vorgaben regulieren und Gesetze gibt.
Das heißt, ihr profitiert eigentlich von der Regulierung?
Das kann man durchaus so sagen. Die Regulierung wurde von den Europäern angefangen. Die haben versucht, globale Standards zu setzen. Und inzwischen haben eigentlich Regierungen in der ganzen Welt, die Amerikaner, die Chinesen, aber auch jetzt neuestens Länder wie Vietnam, erkannt, dass KI die Technologie unseres Zeitalters ist und diese natürlich steuern und kontrollieren wollen und darum ihre eigenen Gesetze und Regeln verabschieden.
Steuern und kontrollieren im politischen, geopolitischen Sinn?
Steuern im geopolitischen Sinn, aber natürlich auch im sozialen Sinn. Beispiel in China, alle KI in China muss den sozialen und wirtschaftlichen und politischen Zielen des Staates gerecht werden.
Also kann man davon sprechen, dass die Technologie ja dem Privat der Politik gehorchen muss, jetzt durch diese Regulierungen?
Absolut, ich meine, das war für Technologie eigentlich immer auch schon so. Immer so.
Immer so?
Ja.
Der Primat der Politik war immer da, auch für...
Also immer Wirtschaftspolitik, immer Verteidigungspolitik. Okay. Es geht um Wohlstand und es geht um, wie Technologie unsere Gesellschaft verändert. Ja, das war schon immer.
Wir können zurückgehen ins Bündnerland, oder? Autoverbot in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und das war eine klar politische Regulierung einer bestimmten Technologie, aus wirtschaftspolitischen, aber auch noch aus anderen Gründen. Ja. Also das ist klar. Ich meine, wenn man ein Land, die so seine Souveränität erstreckt sich, wenn sie sich über die Bürger erstreckt, auch über die von ihnen eingesetzte Technologie.
Wie siehst du denn die KI-Regulierung? Du warst ja Direktor des Branchenverbandes, des IT-Branchenverbandes Swico.
Und das ist ein Thema, in das wir damals erst langsam eingestiegen sind. Ich war dann im letzten Jahrzehnt primär am Ruder und jetzt ist das ein Schwerpunkt des Swico. Sie haben kürzlich, habe ich gesehen, dass Sie von der NZZ zitiert wurden als Branchenverband, der da relevante Statements dazu abgibt. Es ist ein Riesending, wobei ich einfach meine Mühe habe mit dem Begriff Intelligenz, der darin versteckt ist, oder? Weil für mich ist es das nicht, aber vielleicht gibt es da andere Ansichten.
Es gibt andere Ansichten, weil die diese Gesetze und Regeln schreiben, von Technologie oft, nicht immer, aber oft keine Ahnung haben. Und die rechtliche Definition von künstlicher Intelligenz ist erstmal sehr breit und damit auch sehr fehlleitend. Also vieles wird jetzt durch per Gesetz zu KI, das wir nie als AI beschreiben würden.
Und vieles wird jetzt zu AI aus Marketinggründen, was wir auch nie als AI beschreiben würden.
Absolut. Wenn AI nicht drin ist, wird es heute nicht mehr gekauft, außer von der Minderheit, die sagt, ich will auf keinen Fall KI.
Ja, aber die investiert nicht in Startups oder weniger, deutlich weniger vermutlich.
Aber gibt es ein Beispiel für eine Definition konkret, wo man von KI spricht, aber es stimmt gar nicht? Oder umgekehrt, wo
das ist dann eine Rechtsfrage und ich bin mir ganz sicher, die wird in den nächsten Jahren in vielen Gerichtsfällen gelöst werden müssen, denn die Definition von KI, die von der OECD kam, die jetzt von den Europäern eingesetzt wird, die teils dann auch von den Amerikanern eingesetzt wird, die Amerikaner sind übrigens noch radikaler, könnte eine Spreadsheet-Rechnung zu KI machen. Und was es auf jeden Fall mit beinhaltet, und damit müssen viele Unternehmen in den nächsten Monaten sich auseinandersetzen, dass alte Algorithmen, die auf alten Mainframes in alten Programmiersprachen ihren werten Dienst seit Jahrzehnten tun, jetzt plötzlich auch KI sind.
Warum?
Weil sie der rechtlichen Definition entsprechen.
Oder mit anderen Worten, weil eben eigentlich KI eben nicht etwas fundamental Neues, total Bahnbrechendes ist, sondern bis zu einem gewissen Grad eine Evolution.
Ja.
Die fortgeschritten ist.
Quasi eine natürliche, künstliche Evolution.
Wir haben die Themen Machine Learning, Cloud und so weiter. Wenn man die einfach konsequent weiterdenkt, landet man am Schluss irgendwo, wo wir jetzt sind. Das heißt, zurückgerechnet, oder, dass gewisse Teile von alter Technologie eben genauso unter diese Definition fallen, weil natürlich eine Regulierung versucht ja immer möglichst weit zu sein. Das ist ja die Problematik daran. Die versucht ja nicht, das möglichst eng zu haben, weil sie wollen alle Lücken schließen, sie wollen, dass keiner neben dem Haag durchfressen kann. Folglich wird dort ganz breit, und die Frage ist eben, das wird man klären müssen, wie Kevin sagt, muss man das nicht irgendwann einmal auf das einschränken, was wirklich ethisch und sozial und gesellschaftlich problematisch ist, oder? Und rechtlich in den Griff bekommen werden muss.
Also du meinst, es geht eigentlich zu weit, oder es ist zu breit, die Regulierung?
Es ist zwangsweise so, weil man also in einem Pionierbereich muss man vermutlich auch so anfangen, oder? Es gibt zwei Arten, wie du Regulierung anfangen kannst, aus meiner Erfahrung. Der eine ist, du machst so ein Pilotobjekt, oder? Wo du etwas Kleines regulierst, oder? Und sagst, ich schau mal, wie sich das entwickelt. Und das war früher der Fall, heute geht man eher, also zum Beispiel die Blockchain-Regulierung, DLT in der Schweiz, war ein bisschen diese Offenheit, oder? Mhm. Und auf der anderen Seite, heute sagt man einfach, wir müssen einfach alle Fälle möglichst, weil dann hat es hunderte von Bürokraten, die sich überlegen, was könnte alles noch unter diesem Begriff fallen? Was könnte noch jemand machen, um das zu umgehen? Und dann haben wir eben einen extrem breiten Bereich. Und dann wird, also, ich vermute, irgendwann wird man dann sagen, okay, das war vielleicht zu breit, wenn das Excel-Sheet oder eine DB2-Daten, ich weiß nicht was, oder, unter das fällt, kann es vielleicht nicht gewesen sein.
Aber es wird eben auch absichtlich gemacht. Also die Leute, die das schreiben, sind ja auch nicht dumm. Ich gebe da ein Beispiel, weil ich versuche eigentlich immer den Punkt zu machen, es ist, dass die Ansichtsweise, hey, Europa reguliert, Amerika macht Innovation, stimmt nicht so ganz. Die Amerikaner regulieren genauso hart. Und die neueste Executive Order vom White House, von Team Trump, deklariert einfach mal breit, dass AI darf nicht woke sein. So, und was bedeutet das jetzt? Wie testet man das? Wer entscheidet das? Das ist absichtlich vage und breit.
Ist denn AI jetzt woke? Oder?
Oh,
kann man das...
also, was ist woke? Was ist AI? Was ist Intelligenz? Also... Da können wir einen Abend lang sprechen.
Aber genau. Ihr könnt auch nicht sagen, dass es nicht woke ist, weil...
Ja, aber was unmöglich, das zu beweisen.
Was soll woke heißen?
Ja.
Also ich meine,
gut, das ist ein politischer Begriff, oder?
Ja, eben. Also, ja, aber ich meine, jeder interpretiert das auf seine Weise.
Ja, aber ihr habt jetzt gesagt, der Primat der Politik ist nichts Neues. Jetzt haben wir den Primat der Politik, es darf nicht woke sein. Gut, viel Glück.
So, ja, eben, aber jetzt muss ja interpretiert werden.
Ich kenne die Antwort. Ich habe das mit einem der Autoren von dieser Executive Order besprochen. Ich kann die Person nicht nennen, aber ich habe sie gefragt, hey, das ist ja schon richtig spannend. Ja, habt ihr dann Guidelines und technische Standards und so weiter, wie ich wissen kann, ob meine KI woke ist? Und er hat darauf geantwortet, es gibt ja diesen berühmten Satz aus der amerikanischen Rechtsprechung, it's like pornography, I know it when I see it.
Es ist aber schwierig, das rechtlich festzumachen.
Ja, aber das ist so ein bisschen, was ich sagen will. Das ist der Punkt.
Mhm. Aber das ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Macht, ein Machtmechanismus. Also ich meine, viele Staaten, also vor allem, also man kann das auch in China sehen, arbeiten mit sehr möglichst unbestimmten Begriffen, die es ihnen erlauben, jederzeit zu sagen, das ist strafbar oder das ist illegal. Und du hast keine Möglichkeit heraus, und diese Unsicherheit sorgt dafür, dass du sehr folgsame Bürger hast. Weil sie nie wissen, oder wann wird jetzt das plötzlich eben als Vogue oder als asozial oder als unpatriotisch oder was es da alles
für. Oder gibt. Nicht im Sinne von Xi Jinping-Fahrt.
Mhm. Aha. Aber was würdest du sagen, Fermin, wer reguliert denn am besten jetzt im KI-Bereich?
Am besten ist schwierig zu sagen, weil die, sagen wir, die drei großen Länder, drei großen Räume, verfolgen andere Ziele. Und das ist auch wieder der Punkt. Die Europäer haben gesagt, im Zentrum ist der Schutz des Individuums und der Gesellschaft, dass die Konsumentinnen und Konsumenten nicht geschädigt werden. Die Amerikaner stellen es primär im Lichte, dass es wirtschaftlich nützlich ist, aber auch sehen wir jetzt immer mehr einer gewissen politischen Kontrolle untersteht, dass die KI nicht woke ist. Und in China, dass alle KI, also da wird das auch nicht die tun nicht so, als wäre das was anderes. Das muss im Sinne der staatlichen Ideologie stehen und Ziele wie die Überwachung und die sozialen Profile und so weiter von Bürgerinnen und Bürgern zu überwachen und zu kontrollieren. Das ist ganz klar das Ziel. Und dann ist eine KI, die im Sinne des Konsumentenschutzes, wie Europa das will, ist inkompatibel mit dem, was China verlangt.
Und für euch aber gut, dann könnt ihr verschiedene Produkte gleichzeitig verkaufen und verschiedene.
Ja, es ist kein verschiedenes, es ist das gleiche Produkt, das einem hilft zu verstehen, was kann ich wo hinbringen, was müsste ich machen. Das wird übrigens eine immer größere Herausforderung, wenn ich jetzt an andere Schweizer Startups denke, die sagen, hey, eine coole Idee, wir bauen was mit KI, wir tun das aus Internet und können Kunden aus der ganzen Welt einsammeln. Das ist eigentlich ein super Traum. Ja. Aber das ist heute nicht mehr so. Die Anforderungen in Europa, die Anforderungen in den USA, die Anforderungen, also China ist sowieso schwieriger, die Anforderungen jetzt in Vietnam, in Taiwan, in Brasilien und so weiter, die gehen auseinander.
Kommt aber noch ein weiteres Problem hinzu, nämlich die Frage der Extra- oder der Territorialität. Ja. Also wenn ich einen KI-Einsatz regulieren will, was ist denn der maßgebende Ansatzpunkt? In Europa wäre es klar, das ist der Konsument, der betroffen sein könnte. Dann gibt es aber dann andere Anknüpfungspunkte. Ich sage, das ist der Ort, wo die Firma sitzt, die KI lanciert hat. Es kann sein, es ist der Ort, wo der Anwender ist. Es ist dort, wo der wirtschaftliche Schwerpunkt wird, also wo kassiert wird zum Beispiel. Es sind ganz verschiedene Anknüpfungspunkte möglich. Und die Frage ist nachher, was gilt jetzt, oder? Und ich glaube, du kannst mich korrigieren, aber ich nehme an, da hat noch keiner eine Ahnung letztlich, wie solche Fälle entschieden werden in Zukunft.
Wie sie entschieden werden, natürlich nicht, weil sie fangen ja erst jetzt an. Eben. Der Anspruch, und das geht wieder zurück auf den Punkt, dass es um Macht und Einfluss geht bei diesen Regulierungen, die haben alle eine Formulierung, die ungefähr so aussieht wie, solange das System auf dem Markt ist. Jetzt in Europa reicht es, wenn der Entscheid des KI-Systems in der Europäischen Union einen Effekt hat. Aber gleichzeitig in einem neuen Gesetz von Texas steht drin, if you are doing business in Texas. Das heißt, ein kleines Schweizer Startup baut eine coole AI-App und ein Kunde aus Texas kauft sich die, macht eine Subscription, dann ist dieses Schweizer Startup unter doing business in Texas. Mhm.
Aber gleichzeitig auch der schweizerischen AI-Regulierung unterstellt.
Genau
das meine ich, oder? Also da und da wird es zu Inkompatibilitäten kommen, dass Firmen sagen können, ich kann so das Business nicht betreiben. Mhm. Oder es ist zu riskant.
Aber wird damit geht man dann nicht auch das Risiko ein, dass man überreguliert und die Innovation damit letztlich abgewürgt wird.
Mhm. Ich finde das immer ein super Argument, wenn Leute das bringen und ich sage, welches der momentan 18 KI-Gesetze in Kalifornien haben Silicon Valley abgewürgt?
Kalifornien hat 18
und KI-Gesetze. Kommen noch mehr. Also die arbeiten eifrig an mehr. Also das reine, die einfache Gleichung von Regulierung wirkt Innovation ab. Das kann schon stimmen. In diesem Fall ist es ganz offensichtlich nicht der Fall.
Okay.
Du kannst die Regulierung so machen, zum Beispiel, dass sie zum Beispiel Ansprüche von Konsumenten ausschließt. Das wäre theoretisch ist das der mögliche Inhalt einer Regulierung. Würde in Europa nie passieren, so, aber ich meine, an anderen Orten kann das durchaus sein, dass man sagt, aus Gründen der Wirtschaftsfreundlichkeit sagen wir, also ein Endkunde kann sich nie beschweren.
Und das ist,
ich sehe mir selber schuld.
Und das ist unheimlich spannend, weil die USA versuchen ja auf der Bundesebene jetzt auch ein KI-Gesetz zu machen. Und sie kommen so nicht ganz darauf hin, wo sie jetzt wirklich hinwollen, aber es sind Vorschläge gehen um. Und einer der Vorschläge sagt einfach, ja, alle Produkte mit KI drin haben strict liability, also jeder kann klagen. Und das Ganze ist dann natürlich auch noch rückwirkend. Das heißt, ich wurde in den 90ern von einem Spreadsheet geschädigt, kann ich in Amerika Sammelklage machen. Ob das durchkommt, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, das wäre vielleicht nicht so gut für die amerikanische Wirtschaft, aber so wird diskutiert.
Jean-Marc, du bist Business Angel. Würdest du jetzt in einem Unternehmen wie Modulos dich engagieren?
Also ich kenne das zu wenig, obwohl ich mich natürlich im Hinblick auf das Gespräch ein wenig schlau gemacht habe. Ich versuche immer dort zu investieren, wo ich das Business ausreichend verstehe, dass ich eben auch einen Beitrag leisten kann, der eben nicht finanzieller Natur ist und dass ich so ein valider Gesprächspartner sein kann. Da gibt es ein paar Themen, von denen ich etwas verstehe und von denen meistens die Startup-Gründer weniger verstehen. Und was ich aber sagen kann, ist, dass eigentlich heute alle Startups nicht nur aus Marketinggründen, sondern effektiv auch das Thema KI weit oben in ihrer Produkte-Roadmap haben und sich damit auseinandersetzen müssen. Mhm. Und das ist klar, das ist ein Megathema und eben darum bin ich auch ein bisschen skeptisch, wenn jemand KI sagt, muss man immer ein bisschen die Schale wegnehmen und so, dann schauen, ob dann noch im Kern was ist und ob es überhaupt etwas Vernünftiges ist, oder? Weil eben der Weg zum Spreadsheet oder zum Machine Learning und so weiter, der ist nicht weit, oder? Und manchmal ist es einfach alter Wein in neuen Schläuchen.
Ja. Also verstehe ich dich richtig? Du sagst eigentlich, das ist gar nicht so die große Revolution, die jetzt kommt. Oder du sagst, also bezeichnen sich einfach alle als KI, obwohl es eigentlich nichts wirklich Neues ist.
Also kommunikativ, marketingmäßig sagen alle, da ist KI drin, oder? Und meistens in einem Ausmaß, das so nicht stimmt und oder mit einem Nutzen, der gar nicht erwiesen ist, oder? Mhm. Es gibt einfach gewisse Sachen, wo es keinen Sinn macht, KI einzusetzen, als oder? Beispiel. Ja, relativ, dass man Sachen zum Beispiel, die man mit einem normalen Filter lösen kann, oder? Dass man sagt, da hetzen wir irgendwie eine KI drüber. Das ist einfach auch, weil das ja auch vom Energieaufwand und so weiter ja aufwendig ist. Also man muss sich schon überlegen, was man macht. Sagen, ich schmeiß alles in ChatGPT, wie das gewisse Leute machen, das ist ein bisschen unterirdisch. Da würde ich jetzt sicher nie investieren.
Mhm. Sind denn die Firmen, die du investierst, sind die von Regulierung im KI-Bereich betroffen?
Das ist eine gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. À fond. So wie sie es einsetzen, würde ich sagen, eher nicht, weil sie es in einem sozusagen wie im internen Bereich einsetzen und nachher nicht. Also es hat in dem Sinn keine Ausprägungen im Bereich, zum Beispiel in der EU, die eben Personendaten oder dann, was noch schlimmer ist, besonders schützenswerte Personendaten berühren. Darum gehe ich davon aus, eigentlich eher nicht. Aber ich habe es nicht vertieft und ich habe mir jetzt natürlich aufgrund des Gesprächs, darum macht man ja solche Sachen, um ja weiterzukommen, oder? Gesagt, ich muss dann mal meinen CEOs einmal die Frage stellen, ob sie sich mit diesem Thema schon befasst haben.
Da können wir gerne mal ein Assessment machen für die Firmen, aber auch beim internen Einsatz sicher aus der EU-Perspektive ist egal, ob die KI jetzt Produkt ist oder intern eingesetzt wird, wenn die Zwecke, die EU benutzt den Ausdruck Intended Purpose, auf der Hochrisikoliste ist, dann ist es ganz klar so. Und eine ganz große Gefahr, die ich jetzt bei vielen Firmen aus der Schweiz und Europa sehe, ist dass sie sich diese LLMs, diese Chatbots, ChatGPT, Claude, was auch immer, setzen es intern ein, hoffen sich natürlich immer gewaltige Produktionssprünge. Und ich frage sie immer, das ist ja richtig spannend, ja. Was sind denn so eure internen Use Cases? Und Nummer eins ist, oh ja, wir nutzen das jetzt für unsere Mitarbeiterbewertungen.
Das ist ja gut, das ist aber natürlich also sind natürlich Personendaten, da sind wir sofort in einem heiklen Bereich.
Es geht also nicht um die Personendaten, es geht um den Zweck. Das ist ja der Unterschied zum Datenschutz.
Was der zentrale Einsatz ist heute bei allen Startups und darüber hinaus, ist das Codieren. Mhm. Dort spielt die Musik und dort spart man, je nachdem, ich habe das angeschaut bei meinen Firmen, wo ich investiert bin, zwischen 30% und 50% kann man die Zeit einsparen, die man braucht, um zu programmieren. Vor allem die Fehlersuche und so weiter. Das ist unglaublich. Also ich habe kürzlich aus Jux für mich privat habe ich jemanden gefragt, eine Datenspezialistin, auch jemand, der nicht das studiert hat, aber an der ETH gemerkt hat, Das ist das Ding, oder? Die ist zu mir nach Hause gekommen, wir haben dann das aufgeschrieben und programmiert und so. Und die hat das aber auch alles mit ChatGPT programmiert. Also die hat nicht selber den Code geschrieben, weil sie gesagt hat, das dauert viel zu lange. Und wenn es einen Fehler gibt, dann schmeiße ich es wieder rein und sag mir, wo der Fehler ist und wie ich ihn korrigiere. Also dort ist riesige Produktivitätsfortschritte. Und das ist eben etwas, das jetzt nicht mit dem, wo ich keine Probleme habe mit der Regulierung.
Das bringt andere Probleme, aber ja.
Ja, einfach schon. Also eben, die ganze Intellectual Property und so weiter. Ja, das ist klar. Aber das ist man sich bewusst.
Geistiges Eigentum.
Ja. Ja, also und Sicherheit. Und ja, man kann sehr schnell bauen, aber verhält es dann auch langfristig? Skaliert der Code? Ist er sicher? Ist er stabil? Da kommen dann jede Menge Fragen. Also ich gehe laufe selber. Ich denke, hey, wäre das nicht wirklich cool, wenn wir dieses Feature hätten? Und dann ein paar Stunden später mit Claude Code, ist es da? Und dann zeige ich das den Team und sage, das will ich. Und dann sagen sie, ach, das ist schön, dass du das willst. Der Code ist aber totaler Schrott. Das können wir nicht deployen. Da fehlt das, da sind Probleme, da ist ein Sicherheitsproblem. Also wenn du das wirklich willst, müssen wir von vorne anfangen.
Ah, wie? Also, sprichst du von Vibe Coding?
Ja.
Okay,
anders als Professional.
Eben, das ist natürlich was anderes. Vibe Coding habe ich auch probiert. Ja. Vibe Coding heißt, du programmierst nichts, sondern du sagst dem Claude oder was auch immer sagt, ich hätte gerne eine App, die das und das macht. Ja. Und dann schreibt er dir einen Code. Dann versuchst du das zum Laufen zu bringen und dann bringst du in Elend viel Zeit, bis es einigermaßen was tut.
Aber ich habe gelernt, dass das eigentlich gar nicht das Ziel ist. Mit dem Vibe-Coding bauen wir heute eigentlich nur Prototypen.
Hey, ja,
diese Funktionalität, hey, wenn es jetzt so funktionieren würde, das wäre doch richtig cool für den User.
Ja.
Und dann kann man das testen und sagen, wollen wir das wirklich, ja oder nein? Und wenn ja, dann fängt man nochmal von vorne an und lässt die Professionals da, nicht mich.
Also vielleicht in diesem Zusammenhang eben etwas, was mir immer wieder, was man den Leuten auf der Straße eigentlich sagen müsste, setz die KI nur in Themen ein, die du selbst beherrschst. Also ein Dummy-Beispiel, wenn ich ein Mail auf Italienisch schreiben muss, ich kann es zwar sprechen, aber nicht so sattelfett, dann nehme ich DeepL. Wenn ich jetzt ein Mail auf Mandarin schreiben müsste, würde ich das nie machen, weil ich hätte keine Ahnung, was das wirklich ist. Obwohl ich weiß, DeepL ist extrem gut, oder? Aber ich kann das nicht beherrschen. Hingegen den italienischen Text, den kann ich so beherrschen, dass ich weiß, die Aussagen stimmt, die Tonalität stimmt, psychologisch ist es okay. Damit kann ich leben. Und das kann man übertragen auch auf andere Fragen, oder? Also, wenn du keine professionellen Entwickler hast und sagst, ich mache das am schlimmsten über Vibe Coding, dann ist natürlich genau das.
Würde ich doppelt und dreifach auch unterschreiben.
Ja. Aha. Wie könnt ihr denn oder wie benutzt ihr denn AI selber in eurem Alltag?
Also ich mache sehr, sehr viele vertiefte Recherchen. Für das ist es, es ist wesentlich angenehmer, als mit irgendwelchen Suchmaschinen zu arbeiten. Dann arbeite ich damit, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Startup beurteilen muss. Oder? Dann habe ich mein ganzes Template, bei dem ich gewisse KPIs abfrage und bewerten lasse und so weiter. Und in der Regel, wenn ich das einmal gemacht habe, geht es noch zur Konkurrenz, oder? Und die macht's dann nochmals und dann sieht man schon, oder? Wo sind die beiden kongruent oder so? Wir haben ein Experiment gemacht, kürzlich meine Frau und ich. Wir wollten eine Reise machen. Und wir haben so eine Seite lang ein Template, das beschreibt, wie die Familie Hensch verreist. Also, was sind die, welche Hotelkategorien? Wo haben wir Punkte? Also wirklich einfach, wir möchten nicht Auto fahren, also nicht selbst Auto fahren und so weiter. Das ist eine Seite und das immer, wenn wir eine Reise machen wollen, geben wir das rein. Und das haben wir vier verschiedenen KIs eingegeben, um zu schauen, was für Empfehlungen machen sie. Also die mussten dann ein Programm und ein Budget machen und auch noch den Termin auswählen, wo am meisten Kultur in welcher europäischen Stadt stattfindet. Es war extrem interessant, aber am Schluss gab es doch eine klare Indikation, was muss ich nehmen. Aber das können wir machen, weil wir, vor allem meine Frau natürlich, etwas vom Reisen verstehen und genau wissen, wie das funktioniert und so weiter. Darum, ich wiederhole es nochmals, du musst verstehen, das Thema, in dem, also du musst rauskommen in diesem Bereich und du kannst nicht einfach sagen, ja, KI macht das schon richtig und die werden es schon wissen.
Du kannst das Denken nicht delegieren.
Nein.
Und dann, wohin seid ihr gereist?
Wien. Also wir reisen jetzt dann, ja.
Da muss man aufpassen, weil auch wenn man selber Experte ist, können da Risiken reinkommen. Klar. Und sehr vorsichtig sein muss. Ja. Und zwar hat zum Beispiel der NIST in den USA, wir sind da in dem AI Safety Konsortium und die machen wirklich ganz spannende Analysen. Und das ist natürlich auch wieder hochpolitisch. Die haben einen Report rausgegeben, über wie erstmal natürlich politisch problematisch und vor allem wie unsicher die chinesischen Modelle sind zum Programmieren. Das stellt sich raus, das ist natürlich kein neutraler Report, kommt von der US-Regierung, dass die chinesischen Modelle mit höherer Frequenz Sicherheitslücken in den Code einbauen, die bekannt sind als Lücken, die von dem chinesischen Staat zur Spionage genutzt werden. Das sagen natürlich die Amerikaner über die chinesischen Modelle. Und wenn es so einen Report aus China gäbe, wäre ich mir sicher, dass sie das Gleiche über die amerikanischen Modelle sagen würden.
Also eben das Thema des Absenders oder der Bias. Das eben.
Jean-Marc, was macht eigentlich ein Business Angel? Wie sieht dein Alltag aus?
Ein Business Angel hat eine, darum gefällt mir der Begriff so gut, hat eine Doppelfunktion. Einerseits betreibt er Business, andererseits ist er ein Angel. Und das kann man am Anfang, wenn man in Kontakt kommt mit einem Startup, eigentlich nicht wissen, welche Seite dann die wichtigere sein wird. Also Business heißt, man investiert darin und hofft, dass sich dann über die Jahre, also das ist ein Prozess, da muss man von 5 bis 10 Jahren ausgehen im Normalfall, oder? Ein Exit kommt, bei dem man nicht nur sein Geld zurückerhält, sondern auch etwas on top, damit das sich gelohnt hat. Dann gibt es aber auch die Fälle, wo man in Kontakt kommt und sagt, hey, das ist eigentlich eine coole Sache, aber man analysiert sich und sagt, ja, aber mit diesem Punkt kann ich nicht konform gehen. Aber ich merke, die können von mir profitieren. Und dann mache ich durchaus ein paar Sessions mit den Leuten, indem wir einfach miteinander darüber sprechen. Manchmal am Schluss sage ich, ja, ich komme jetzt doch noch. Oder dann sage ich, okay, wir bleiben Freunde. Und ich lerne ja dabei auch viel. Ich mache ja das, es ist ja nicht so, dass ich komme und irgendwie eine Wissensschale über die ausschütte, sondern im Dialog. Wie heute auch. Man lernt wieder Neues und kommt weiter. Und für mich ist das immer ein großer Nutzen, einfach mit den Leuten zu sprechen und zu sehen, wie sie das machen wollen und ihnen eben allenfalls gute Tipps geben in den Bereichen, wo ich mich kompetent fühle.
Mhm. Wie war das bei euch? Wer investiert in Modulos und wie ist das Verhältnis da zu den Investoren?
Wir haben eine sehr kleine Gruppe von Investoren, die an unseren Langzeitplan glaubt. Wir sind vielleicht ein bisschen anders als Startups, die in einen wachsenden Markt reingehen und mit dem Wind gehen. Wir haben eine Marktmöglichkeit vor Jahren entdeckt und wussten nicht, wann sie kommt. Und so ein bisschen eine andere Planung. Hm. Aber natürlich, weil wir eine der wenigen Firmen sind, die für diesen Moment bereit sind, stehen wir natürlich anders da als die, die gerade vor 2 Monaten irgendeine Vibe-Coded-Plattform hinstellen.
Ja. Mhm. Und jetzt ist der Moment da, oder wie?
Ja, jetzt ist der Moment da. Der Druck kommt von den Kunden, aber natürlich auch durch die rechtliche Deadline, 2. August 26. Bis dahin muss man fertig sein, nicht angefangen haben, sonst ist man vom EU-Markt ausgeschlossen.
Was ist dann die Deadline? Für was?
Für sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme. Das sind Anwendungen in ganz verschiedenen Bereichen, von HR bis Finanzen bis Versicherung. Alles, was mit kritischer Infrastruktur zu tun hat und alles, was irgendwie mit Health and Safety zu tun hat. Also bis 2. August muss man fertig sein, eine CE-Markierung haben und die Konformität geprüft haben lassen. Mhm. Das heißt, wer jetzt noch nicht angefangen hat, es wird schon eng.
Mhm. Jean-Marc, du bist nebenbei auch noch, studierst du, und zwar Geschichte und Theorie der Architektur an der ETH. Du hast vorher auch ein MIS in Geschichte gemacht. Warum interessierst du dich als ausgebildeter Jurist für Geschichte und Architektur?
Architektur ist mehr hobbymäßig, aber ich glaube, dass Geschichte ein absolut zentraler Punkt ist, um die Welt zu verstehen. Also, und zwar spreche ich jetzt nicht von angewandter Geschichte, also nicht davon zu untersuchen, ja, wie es das mit den Hieroglyphen war und so und was dort genau stand, aber Muster zu erkennen und zu sehen, wie darauf reagiert wird, wie sich auch die ganze geostrategische Entwicklung jetzt die abläuft, das ist hochinteressant und ganz vieles kann man erklären, wenn man die Geschichte gut kennt und beherrscht. Und das Spannende ist, als ich die Applied History gemacht habe, habe ich gedacht, das würde ich nie nutzen. Und es vergeht heute eigentlich keine Woche, wo ich nicht auch mit einem Startup in irgendeinem Punkt auf etwas zurückgreife, das ich eigentlich aus dem Studium schöpfen kann oder verstehen gelernt habe. Also ich bin ein gewaltiger Freund, das kann man sich ja vorstellen, der Education Permanente. Ich glaube, man darf nie aufhören zu lernen, wobei das, ich spreche jetzt nicht unbedingt von formalisierten Studien. Ich spreche eben auch davon, dass man in Kreisen sich bewegt, wo man eben immer wieder intellektuell gefordert ist. Und das ist natürlich als Business Angel genau der Fall. Du kommst immer wieder an Leute, die kommen mit absolut crazy Ideen, oder? Und Sachen. Und du musst dich hineindenken, du musst mit ihnen sprechen. Du musst es prüfen, manchmal musst du es auch verwerfen natürlich oder mehr öfters verwerfen, als darauf eingehen. Aber das alles das hat Verbindungen mit dem Thema Geschichte, darum finde ich es sehr zentral. Mhm.
Die ETH ist gemäß Rankings die beste Hochschule außerhalb des angelsächsischen Raumes. Deckt sich das mit eurer Erfahrung?
Ja, du warst früher dort, Kevin. Ja.
Deckt sich eigentlich schon. Ich glaube, was vielleicht in den Rankings noch nicht ganz so zu sehen ist, aber glaube ich in der Realität da ist, ist, wie viele gute chinesische Universitäten und Forschungsinstitute es gibt. Die Schweiz hat natürlich mit der ETH wirklich eine Top-Institution. Meine Frage, die sich bei der Frage nach so Rankings von Institutionen wie Universitäten geben, ist, wie wichtig wird das in der Zukunft sein? Werden sich die Leute überhaupt in traditionellen Bildungswegen ausbilden lassen oder wird das alles jetzt durch Technologie verändert? Ich habe die Antwort dazu nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da große Veränderungen gibt und dass die in 10 Jahren die Frage, ja, wo hast du studiert, eigentlich gar nicht mehr relevant ist.
Also, dass es neue Institutionen gibt oder dass es...
Neue Modelle.
Nein, wozu brauchst du eine Institution? Mhm. Vielleicht sind die KI-Systeme in ein paar Jahren gut genug, ja. Ich sage, ich will Kunstgeschichte, ich will Wirtschaftswissenschaften lernen, mach mir einen Lehrplan und wir arbeiten jetzt in den nächsten sechs Monaten dadurch.
Und ich sage, hä, ich habe halt bei Claude studiert. Ja, du nur bei DeepSeek.
Genau, genau. Hey. Ja, aber wenn ich bei DeepSeek studiert habe, dann kommt natürlich auch, hey, die chinesische Propaganda.
Genau. Und also, ich glaube tatsächlich, dass die ETH, ich habe ja den Vergleich jetzt auch mit der Uni Zürich, wenn auch auf dem Weiterbildungsbereich, sicher nicht ja da im tieferen Bereich, dass sie durchaus sehr viel höhere Ansprüche, oder nicht viel höher, aber deutlich höhere Ansprüche stellt als andere Universitäten, die ich auch schon kennengelernt habe. Das ist sicher der Fall. Ich glaube auch, dass all diese Rankings sehr stark biased sind, weil sie haben eine angelsächsische Schlagseite, die vermutlich sehr stark ist, und da hat sie nicht nur, es gibt ja auch andere asiatische Länder, also nicht nur China in diesem Bereich, und es gibt auch Newcomers. Ich war vor 10 Tagen in Abu Dhabi, habe mich dann fotografieren lassen vor der First University for AI, genannt nach dem Scheik oder dem Emir von Abu Dhabi, die jetzt da vielleicht auch bald in den Rankings vorkommen will. Also wenn man sieht, dass sie ein Louvre und ein Guggenheim-Museum haben, warum soll man sich nicht auch eine Top-AI-Universität mit Ranking einkaufen können?
Und wo steht da die Schweiz? Also ich meine, jetzt unabhängig von allen Rankings, ist ja schon, hat man schon den Eindruck, dass so die großen technologischen Innovationen eigentlich von Kalifornien oder von China kommen? Oder
wenn wir von KI spezifisch sprechen, bei anderen Themen ist das natürlich anders. Aber vor allem bei KI ist die traditionelle Forschungswelt, sie hat schon noch einen Platz. Aber die Top-Resultate kommen nur von einer Handvoll Technologiefirmen aus USA, aus China. Ich glaube, Mistral aus Europa hält manchmal noch mit, aber wer die Forschung wirklich an den Grenzen des Möglichen machen will, braucht Budgets. Ich habe da mal einen Vergleich gemacht. Meta gibt pro Quartal mehr für CapEx aus, nur um Computer zu kaufen, als das schweizerische Verteidigungsbudget. Also das heißt, wer an dem Level mitmachen will, muss Zugang haben auf Budgets, die weder eine Universität noch ein Land sich leisten lassen kann. Da war mal eine Konversation, wo mir jemand vom US-Verteidigungsministerium gesagt hat, eben wie dieser Vergleich zu den Ausgaben von einem Google oder einem Meta oder einem OpenAI nur um sich die GPUs zu kaufen, dass wenn sie mitmachen wollen würden, wäre das quartalsmäßige Investment in GPUs größer als ein Flugzeugträger. Und das kann sich auch das Pentagon nicht leisten.
Ich glaube, dass wir, also ich meine, ich bin da vollkommen mit Kevin einig. Allerdings, was mich für die Schweiz optimistisch stimmt, ist natürlich, dass diese Firmen alle in die Schweiz wollen und dass sie unsere Leute wollen. Und man hat jetzt nur von der ETHZ gesprochen. Es gibt natürlich auch die EPFL, die also auch nicht von schlechten Eltern ist und in diesem Bereich durchaus sehr gut mithalten kann. Also ich glaube, wenn man schaut, was sonst so in Europa da ist, sind wir bezüglich eben Hochschulausbildung gut da, aber die Leute gehen dann halt zu Google, und das kann die Europa-Allee sein, das kann aber auch natürlich Kalifornien sein. Das ist klar.
Aber ihr seid optimistisch diesbezüglich.
Man muss optimistisch sein, als Business Angel sowieso immer.
Gut, das ist ein gutes Schlusswort. Jean-Marc Kensch, Kevin Jaminski, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.